Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Plötzlich haben Gäste, die sonst eher schwer zu kriegen sind, alle wahnsinnig viel Zeit. Somit ist heute Dirk von Lozo mein Gast, Sänger und Texter der Band Tokotronic. Herzlich willkommen.
Hallo.
High Freaks heißt ein Song von Ihnen und darin gibt es die Zeile: Alles muss im Überfluss vorhanden sein. In Zeiten von Corona bekommt ja vieles eine neue Bedeutung, aber ich lese in Ihrem Buch, das im letzten Jahr erschienen ist, dass das, was im Überfluss vorhanden sein muss, bei Ihnen vor allem Klopapier ist. Sind Sie ein Hellseher oder ein Pionier?
Das haben Sie jetzt sehr schön auf die aktuelle Lage hingelesen, diesen Eintrag im Buch. Also das ist eine Stelle im Buch, wo ich davon träume, mich wie ein Kind mit abgerolltem Klopapier zu einer Mumie zu verwandeln, um mich sozusagen in dieser Hülle zu verstecken. Also es geht eigentlich weniger um das Klopapier als solches, als um die Geste dieser Verwandlung oder dieses Versteckspiels oder dieses Verschwindens, was man dadurch erreichen möchte.
Passt aber voll in diese Zeit. Ich hatte hier neulich eine Sendung mit Höreranrufen und da hat ein Mädchen angerufen, die gesagt hat, dass sie genau das im Moment spielt.
Ja.
Dass sie sich mit ihrem Bruder mit Klopapier einwickelt und sich wie eine Mumie fühlt.
Okay, aber das Klopapier ist ja eigentlich eher eine Mangelware im Augenblick. Da sollte man ja vielleicht nicht so viel damit rumspielen.
Sie hat betont, dass sie das wieder aufgerollt haben.
Okay, gut. Ich verstehe. Also das Thema Klopapier ist offensichtlich unerschöpflich. Also bei mir war es eigentlich, ich hätte auch Küchenrolle sagen können, aber da sind die einzelnen Papiere zu breit, ne?
Ja, und das hat natürlich Klopapier triggert einfach im Moment.
Genau.
Ich bin sicher, wir werden in dieser Stunde weitere Corona-Bezüge herstellen, aber auch über einen Song sprechen, den Tokotronic ganz aktuell vorab veröffentlicht hat, auch weil er einfach so gut in diese Zeit passt.
Hier ist ein Lied, das uns verbindet und verkündet, bleib nicht stumm. Ein kleines Stück, Lyrics and Music, gegen die Vereinzelung. In jedem Ton liegt eine Hoffnung. Eine Aktion in jedem Klang, in jedem Ton liegt eine Hoffnung auf einen neuen Zusammenhang.
Hoffnung, ein neuer Song der Band Tokotronic, aus aktuellem Anlass vorab veröffentlicht, getextet und gesungen von Dirk von Lozo, der in dieser Stunde mein Gast ist. Ein kleines Stück Lyrics and Music gegen die Vereinzelung. Den Song haben Sie lange vor Corona geschrieben. Was waren das für Tage, für Wochen in Ihrem Leben?
Ich habe das nochmal extra für die Sendung recherchiert in meinem Smartphone, wo die meine Notizen sind. Und die sind ja praktischerweise datiert, dann die Einträge. Und der Text ist geschrieben am 23. September 2018. Mhm. Also es ist schon eine ganze Weile her, fast anderthalb Jahre. Und genau an die Umstände dieses 23. September 2018 kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber es waren bestimmt ganz glückliche Stunden, weil ich da diesen Song geschrieben habe. Und wenn man einen Song schreibt und man im Song schreiben in dem Prozess drin ist und das erste Mal aufschreibt und zu Papier bringt, oder manchmal mache ich auch eine kleine Aufnahme, das ist immer äußerst beglückend. Und dieser Song war der Versuch, von Anfang an einen Folk-Blues-Song und auch mit dem dazugehörigen Thema zu schreiben, nämlich ein Gefühl von Einsamkeit und Unbehaustheit, wie man es oft im Blues findet. Und so kam dann eines zum anderen. Und gleichzeitig sollte es auch eine Reflexion über Musik und über den fugenhaften Charakter von Lyrics und Music und von dem Material selber sein. Also wie ein Lied, das sich von selber singt.
Und jetzt kriegt es aber eine neue Aktualität, auch durch das Video dazu. Das habe ich mir angeguckt. Wir sehen da in Schwarz-Weiß leere Straßen, Plätze, Sportanlagen, Flughäfen, Kreuzfahrtschiffe, Strände, eine Welt, die irgendwie ja dystopisch wirkt. Und zugleich fragt man sich, ist das jetzt schon Realität?
Ja, das ist richtig. Wir haben das Stück im Laufe der Zeit jetzt sowieso bearbeitet, weil wir gerade an einem neuen Album arbeiten und hatten das Lied dann in diesem fast oder dreiviertel fertigen Zustand nochmal mit anderen Ohren gehört und festgestellt, natürlich gerade fing sozusagen der Lockdown an. Das passt jetzt geradezu wie die Faust aufs Auge, sagt man. Und haben uns dann in einem Spontanen dazu entschlossen, sagen, lass es uns doch einfach jetzt schon fertig machen und veröffentlichen. Und dann kam die Idee, auch ein Lyric-Video dazu zu machen. Und dazu haben wir auch einen Hamburger Künstler gefragt, Timo Schierhorn, mit dem wir schon ein ums andere Mal zusammengearbeitet haben. Und der hatte dann die Idee mit diesen Webcam-Aufnahmen und das zusammenzuschneiden.
Italien, China, New York, das habe ich erkannt. Was sind das für Bilder? Was ist das für Material?
Das sind Webcam-Aufnahmen. Also das sind Webcams, die man so frei im Netz sehen kann. Und
Straßenüberwachung.
Also das sind, glaube ich, keine Straßenüberwachung im Sinn von Überwachungsdispositiven, sondern ich glaube, es sind so eher touristische Webcams, also wenn man gerne sieht, was geht jetzt gerade auf dem Markusplatz in Venedig oder an der Karlsbrücke in Prag ab.
Aber dadurch, dass da kein Mensch mehr ist, hat das diesen Charakter von Überwachung.
Absolut, ganz genau, ganz genau.
Wie hat Herr von Lotzow Corona Ihre aktuelle Arbeit unterbrochen oder gestört?
Also wir wären jetzt Anfang April, ich glaube, im Studio gewesen, um an dem Album weiterzuarbeiten. Und das hatten wir jetzt verschoben aus Sicherheitsgründen und werden jetzt womöglich oder hoffentlich, so dass dann möglich ist, im Juni weiterarbeiten an dem Album. Ansonsten war jetzt im Augenblick bei uns in diesem Frühjahr und Frühsommer nichts geplant, außer dieser Aufnahme. Und dadurch, dass wir jetzt das Lied herausgebracht haben, hat sich sogar eher etwas daraus ergeben, als dass etwas abgeschottet worden wäre.
Als Band leben Sie ja Phasen von extremer Beschleunigung. Also wenn Sie auf Konzerttourneen sind, auf Reisen, ist das teilweise auch ein ganz schön exzessives Leben. Aber als Songschreiber und nun auch als Buchautor kennen Sie ja auch das einsame Arbeiten, oder?
Also als Beschleunigung im eigentlichen Sinne würde ich es nicht bezeichnen. Denn das Leben von Musikerinnen und Musikern, und da sind sich, glaube ich, alle einig, besteht zu einem sehr großen Teil aus Warten. Und man ist auch auf einer Tournee, obwohl man natürlich mit vielen Leuten unterwegs ist, in einer gewissen Hinsicht eingekapselt. Man sitzt sehr viel in Autos, in Bussen, dann gibt es oft die Situation, jeder sitzt so unter seinem Kopfhörer und hört Musik oder liest oder beides. Dann ist man in Hotels. Also es gibt da schon einerseits so ein isolatives Element und so ein Element der Abkapselung. Und man wartet auch sehr viel auf den Soundcheck, danach aufs Essen, dann auf den Auftritt. Da sind es meistens noch mal 2 Stunden hin. Also so groß ist der Unterschied gar nicht.
Auf Ihr Buch werde ich mehrfach zurückkommen. Aus dem Dachsbau heißt es, das ist keine durchgängige Erzählung, sondern eher so Splitter, ein Mosaik. Insofern kann man hier und da sich auch wirklich was rauspicken. Sie nennen das eine Enzyklopädie über sich selbst. Und darin, so kam ich auf das Exzessive, bekommt man schon mit, dass es in Ihrem Leben immer wieder Exzesse gab. Also viel Arbeit, die Rede ist von Panikattacken, von sehr viel Alkohol, sehr, sehr viel Süßstoff und danach von Phasen des Rückzugs, von Kurkliniken, Erholung in der Schweiz. Sind Sie inzwischen mehr im Gleichgewicht?
Also ich nenne es Enzyklopädie meiner selbst, weil es, das muss man vielleicht den Hörerinnen und Hörern sagen, weil es alphabetisch geordnet ist. Also die Einträge sind alphabetisch.
Von ABBA bis Zeit.
Genau, nicht von ABBA bis Zappa, sondern von ABBA bis Zeit. Und diese Form hat auch das Schreiben und im Schreiben das Nachdenken über mich und das, was da passiert, bestimmt. Also das ist mir immer sehr wichtig, dass es einen formalen Ansatz gibt für das, was dann hinterher das Denken sein soll. Und innerhalb dieses Geschriebenen gibt es Dinge, die oder Episoden, die 100% der Wahrheit entsprechen. Und es gibt aber auch sehr viel Seemannsgarn. Und es gibt ein Abdriften in traumhafte und irreale Zustände. Ich sage das nur vorweg, kann ich nicht auf jede von Ihnen angesprochene Episode glaubhaft versichern, dass sich das so zugetragen hat, weil eben doch vieles nur in meiner Fantasie stattfindet. Aber natürlich gab es in meinem Leben sehr, sehr viele Exzesse und gibt es auch immer noch.
Und was jetzt war es oder nicht, lassen wir einfach offen.
Genau.
Dirk von Lotzow im Deutschlandfunk Kultur. Es gibt von dieser Band, das ist schon bedeutend, nicht einen einzigen peinlichen Text. Dieses Kompliment hat der Journalist Moritz von Uslar der Band Tokotronic gemacht und damit Ihnen, Dirk von Lotzow. Was braucht ein guter Songtext?
Also ich glaube im Gegensatz zu Moritz von Uslar, dass ein gewisses Quäntchen Peinlichkeit schon auch mit drin sein muss. Sonst wird es langweilig. Oder zumindest müssen diese Texte, dass sie einen berühren oder Texte von Popsongs immer auch die Möglichkeit oder die Gefahr haben, ins Peinliche, Kitschige, bisschen Blöde, auf unsicheres Terrain abzurutschen. Sonst, glaube ich, könnte man sich nicht so mit Haut und Haaren in diese Lieder verlieben, wie man das oft tut bei Popmusik.
Aber sie klingen immer sehr ernst.
Tue ich das? Ich bin mir nicht so sicher.
Also ich meine, man kann ja das auch ernst nehmen, was Sie gerade beschrieben haben.
Ja, also ich finde, man soll grundsätzlich alles ernst nehmen. Also wenn man Sachen nicht ernst nimmt, können sie aber auch nicht witzig sein. Aber natürlich gibt es Humor in den Songs und es gibt überkandidelte Momente. Es gibt sehr, sehr viele Übertreibungen. Es gibt groteske Situationen, die beschrieben werden. Und es gibt die von mir gerade besprochenen Peinlichkeiten, die auch teilweise gesucht werden.
Sind die Texte von Ihnen gesetzt oder hat die Band, das Kollektiv, da noch Mitsprache?
Also wir sind als Band ein Kollektiv und da ich als Texter der Band sozusagen auch für die Band spreche und nicht für mich. Ich bin ja kein Singer-Songwriter in dem Sinn und veröffentliche auch nicht unter meinem Namen, sondern eben unter dem Namen Tokotronic. Und da sind wir ein Kollektiv, haben die natürlich ein Mitspracherecht. Also wenn es eine Zeile gäbe, wo jemand sagt, das kann ich absolut nicht unterstützen, dann wird die sofort rausgeschmissen. Das Wegschmeißen wird sowieso unterschätzt. Und die Texte entstehen auch tatsächlich in enger Zusammenarbeit, vor allem mit Jan Müller, unserem Bassisten, der sich ebenfalls fürs Schreiben interessiert und auch für das Lesen von Texten. Und der berät mich sehr, sehr gut und weist mich auf Sachen hin, mal mit mehr, mal mit weniger Nachdruck. Das führt teilweise natürlich auch zu Konflikten. Das ist fast ein bisschen wie eine Lektoratsposition.
Woher stammt eigentlich der Name Tokotronic?
Wir wissen es selber nicht so ganz genau. Wir glauben, dass es ein altes japanisches Taschencomputerspiel ist. Und als wir uns gründeten 1993, war das sozusagen schon eine Art nostalgischer Futurismus. Also es war schon nicht mehr up to date, sondern es gehörte eher ins Reich der Kindheit.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es Hörerinnen und Hörer gibt, die Tokotronic nicht kennen, auch wenn es die Band seit über 25 Jahren gibt, insbesondere von Musikkritikern und vom Feuilleton geliebt. Wofür steht Tokotronic? Also über die Texte haben Sie jetzt schon was erzählt. Wofür steht Tokotronic musikalisch?
Also wir hatten ganz am Anfang, als wir uns gründeten, quasi durch dieses Wort Tokotronic auch ein Adjektiv gefunden, nämlich tokotronisch. Und ich könnte Ihnen das heute immer noch ungefähr sagen, was das ist, aber was es genau ausmacht, weiß ich selber nicht genau. Es ist vielleicht eher ein Gefühl. Und dann kann man natürlich anfangen, die Musik sozusagen musikologisch zu beschreiben und zu sagen, was für einer Gattung gehört das an. Wir haben gerade das Stück Hoffnung gehört. Ich würde sagen, streng genommen ist es eine Art Folksong oder ein Folkblues. Es gibt Lieder von uns, die ganz klar ihre Wurzeln im Punk haben oder im Garagenrock, in dieser Art von Musik. Es gibt Songs von uns, die eher eine Verwandtschaft ausweisen mit was, was man so ab den 80er Jahren als so eine Art sophisticated Popmusik bezeichnet hat. Hauptsächlich in England wurde das so Mitte der 80er gefühlt. So in der Zeit, in der ich mit Musik aufgewachsen bin. Mhm. Bands wie Aztec Camera oder Prefab Sprout oder die australische Band Go-Betweens, das waren große Einflüsse für uns.
Sie interessieren sich stark für Literatur, für Kunst, für Film, das klang eben auch schon durch. Sie machen auch selbst in ganz anderen Zusammenhängen Musik. Zum Beispiel haben Sie mit René Polesch an der Volksbühne mitgewirkt, an so einer Gentrifizierungsrevue. Und Sie haben Musik zu diesem wirklich vielfach preisgekrönten Kinofilm Styx von Wolfgang Fischer beigesteuert. Wie ist dieser Soundtrack entstanden?
Der Wolfgang Fischer hatte mich angerufen. Er hatte die Nummer von einer gemeinsamen Bekannten. Und die empfahl mich, denn er wusste ganz genau, was für eine Musik er für seinen Film wollte, nämlich eine Gitarren-Drone-Musik. Sie sollte bedrohlich sein und mit viel Rückkopplung und ein bestimmtes Dröhnen oder untergründiges Grummeln schwebte ihm vor. Also er hat sich da so lautmalerisch ausgedrückt und wir haben uns dann getroffen.
Das ist ein Flüchtlingsdrama, verkürzt, sehr verkürzt gesagt.
Es ist ein Film über eine Hochseeseglerin, die auf einer Reise zu einer Atlantikinsel ein Flüchtlingsschiff in Seenot trifft und aufgrund ihres hippokratischen Eides, sie ist Ärztin, hilft, obwohl sie weiß, dass sie diese Hilfe in ein Dilemma, in eine dilemmahafte Situation bringt.
Dafür dieser grummelnde Sound. Aber wie haben Sie das gemacht? Bilder zu Hause am PC liefen die und dazu haben Sie gespielt?
Nee, oder? Das war die Aufnahme selber eine Art Performance. Der Wolfgang Fischer und ich sind in ein Aufnahmestudio gegangen mit unserem langjährigen Tokotronic-Produzenten Moses Schneider. Und wir haben da ich weiß nicht mehr, ob es eine Videoleinwand war oder einfach einen Monitor gehabt. Und da lief der Film und der Wolfgang Fischer wusste ganz genau, zu welchen Szenen er die Musik wollte. Es gibt am Anfang eine lange Szene, die in Gibraltar spielt, auf dem sogenannten Affenfelsen. Da sieht man auch diese Affen und dazu wollte er Musik und er wollte vor allem für den Abspann diese Art Musik haben. Das habe ich dann gemacht und dabei entstand so eine Art Performance, weil ich mich zwischen den verschiedenen Verstärkern hin und her bewegt habe, fast ein bisschen tänzerisch, um diese Feedbacks und diese Rückkopplungen zu erzeugen. Da ist sehr viel Zufall im Spiel. Natürlich, man kann das nicht so ganz präzise steuern. Dann haben wir mehrere Versionen davon gemacht und später hat sich Wolfgang Fischer so die Stellen herausgepickt, die er am wirkungsvollsten fand.
Hören wir noch einen Song von Tokotronic, auch eine E-Gitarre, aber ganz anders, Electric Guitar.
In meinem Zimmer, unter dem Garten, fühle ich mich sicher, ich kann's euch verraten, ich schnalle dich um, nehme dich in die Hände und schicke den Sound zwischen die Wände, ich zieh dir den Pulli vor den Spiegel aus. Teenage Riot im Reihenhaus. Ich gebe dir alles und alles ist wahr. Electric Guitar. Ich erzähle dir alles und alles ist wahr. Electric Guitar. Electric Guitar.
Electric Guitar von Tokotronic. Dirk von Lozzo hat den Song geschrieben und gesungen. 2018 erschien auf dem Album Die Unendlichkeit. Wie sind Sie denn zu Ihrer ersten E-Gitarre gekommen?
Die habe ich von meinen Eltern geschenkt bekommen. Ich habe mir eine gewünscht und die haben sie mir, ich weiß nicht mehr, zu Weihnachten oder zum Geburtstag.
Wie alt waren Sie?
Ja, so 13, 13 oder 14 oder so.
Und dann haben sie im Keller der Eltern gespielt.
Genau.
Hauptsache laut.
Genau. Ich bin in einem Reihenhaus-Bungalow aufgewachsen und im Keller dieses Bungalows war eine Art Einliegerwohnung, die anfangs untervermietet war und die aber ich eben ungefähr mit 12, 13 in Beschlag nehmen konnte und dann da mein Jugendzimmer habe einrichten können. Und das war ein bisschen ab von den Eltern natürlich einfach räumlich, da hatte eine räumliche Distanz und dann gab es zwei Türen und eine Treppe und so. Und dann hatte ich eben da meine E-Gitarre und diesen, ich glaube, es war ein gebrauchter Verstärker. Und da habe ich dann rumgeschrammelt, wie vom wilden Affen gebissen.
Anfang der 80er in Offenburg, Baden-Württemberg. Was gab es da so in Sachen Jugendkultur?
Ach, es gab eigentlich gar nicht so wenig, weil ich glaube, ein großes Verdienst der 68er-Bewegung und auch der Generation danach oder der Nachwehen war, dass es auch in kleineren Städten, mittleren und kleinen Städten in Deutschland immer irgendwo ein Kiffercafé gab und ein Jugendzentrum, was meistens links und ein bisschen rockig oder punkig oder sowas war. Teilweise gab es auch autonome Jugendzentren, also schon sehr politisch orientierte, gerade im Umkreis von Freiburg, also ein bisschen weiter von Offenburg weg. Das waren Orte, wo ich dann mit den Bands, sozusagen mit den Schülerbands, in denen ich gespielt habe, mit den ganz frühen Bands auch aufgetreten bin. Und es gab vielleicht noch andere Dinge, die mich jetzt nicht so interessiert haben, dritte Weltläden oder Teestuben oder so etwas. Mhm. Man muss schon sagen, dass das sehr, sehr befreiend war, dass es solche Orte gab, die sozusagen Freiräume oder utopische Räume fernab dieses bürgerlichen Konsens der 80er Jahre, westdeutschen 80er Jahre waren.
Punk hat Sie gereizt. Wie sahen Sie damals aus?
Ja, das ist natürlich so der Zeit, in die ich geboren bin, geschuldet. Das kommt so ein bisschen in dem frühen Tokotronic-Stück, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, heraus, dass man sich sozusagen versucht hat, verschiedene Identitäten anzueignen. Das Denken war damals ein bisschen anders, als es heute oft ist. Herkunft war etwas, was man eigentlich loswerden wollte und wo man sich mit einer neuen Identität in einen anderen Zusammenhang reinstellen wollte. Und das konnte eben Punk sein oder New Romantics. Das war so ein bisschen eine anders gelagerte Jugendbewegung. Manche sind zu den Poppern gegangen oder so. Das hat mich jetzt nicht so gereizt. Und natürlich grundiert war das alles durch die Begeisterung für die Musik, ganz klar.
Und doch nochmal die Frage, wie Sie ausgesehen haben.
Ach so, genau, Entschuldigung, die habe ich nicht beantwortet. Ja, eben, was ich damit sagen wollte, sehr wechselhaft. Also es gab Phasen, wo ich so im New Romantic, das wäre so Boy George gewesen mit Strass-Jeansjacken und pinken Sonnenbrillen und so einem Art Schottenrock, den ich im Schrank meiner Mutter gefunden habe, umgelaufen bin. Also das wäre so eine Art Vivian Westwood-Stil, also Men und Jean-Paul Gaultier oder so, ne? Männerrock und Strass. Und dann gab es auch Zeiten, wo ich mich eher am klassischen Punk-Stil so orientiert habe, mit gefärbten Haaren und Lederjacke und schwarzen zerrissenen Jeans und so.
Im Buch schreiben Sie, Sie wollten testen, wie weit Sie gehen können, genießen, hätten die Beleidigungen genossen, Ihre Andersartigkeit mit Stolz zur Schau gestellt.
Ja, das ist eigentlich ein melodramatischer Moment. Ne? Man kennt das so ein bisschen aus der Oper, wenn die Diva sozusagen in den Tod geht, dann aber mit hochgerecktem Kinn und noch sozusagen ihrer letzten Arie auf den Lippen. Also solche Art Melodramatik hat mir immer ganz gut gefallen.
Wie sind Ihre Eltern da mitgegangen? Oder auch nicht?
Ja, manches kann man verheimlichen. Man kann ja heimlich so kostümiert aus dem Haus gehen und hoffen, dass man die Eltern nicht in der Fußgängerzone trifft.
Dass sie einen nicht erkennen.
Oder dass sie einen nicht erkennen. Und natürlich gab das auch Konflikte, ganz klar. Weil meine Eltern eigentlich sehr, sehr liberal waren. Wie gesagt, sie haben mir auch die E-Gitarre geschenkt. Das war jetzt auch keine so wahnsinnig große Investition. Aber ist nicht selbstverständlich. Ne? Also manche Eltern zwingen ja ihre Kinder Cello oder noch schlimmere Instrumente zu üben. Da ist E-Gitarre schon, das ist schon sehr progressiv. Aber natürlich gab das Konflikte, weil meine Eltern halt nicht so viel mit Popmusik und Rockmusik zu tun hatten und deshalb, glaube ich, auch diese Codes nicht so lesen konnten. Eine zerrissene Jeans war für die halt eher eine zerrissene Jeans und kein Zeichen für die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder Identität.
Es war nie der Mainstream, der sie angezogen hat, sondern die Subkultur. in konservativer Umgebung verknüpft mit einer besonderen Freundschaft oder auch Liebe zu einem Jungen, zu einem Mann, den Sie schon aus Schulzeiten gekannt haben, der aber mit 26 Jahren an Krebs gestorben ist, Alexander. Der taucht in Ihrem Buch immer wieder auf, in ganz unterschiedlichen Episoden. Das ist über 20 Jahre her, dass er gestorben ist. Warum ist das jetzt noch mal so drängend geworden, darüber zu schreiben?
Ja, da sprechen Sie eine interessante Frage an, die ich mir selber auch schon so gestellt habe. Also rückblickend würde ich sagen, das ganze Buch ist eigentlich hauptsächlich deshalb entstanden, weil ich über diese Beziehung und über den frühen Tod von Alexander und was das mit mir gemacht oder in mir ausgelöst hat, schreiben wollte. Und ich glaube, es ist gerade die zeitliche Distanz, also dass jetzt dieser Tod doch schon über 20 Jahre her ist, der es einem überhaupt ermöglicht, das nochmal zu reflektieren und vielleicht nochmal in diese Welt von damals und in diese Gefühle und auch in diese Trauer einzutauchen. Unmittelbar danach wäre mir das wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen.
Was war denn das Besondere an dieser Beziehung?
Wir haben uns eigentlich wirklich geliebt, und zwar schon als Kinder. Wir sind uns von unseren Eltern vorgestellt worden und haben uns sofort, ja, eigentlich ist es eine Art wie ineinander verknallt als Kinder. Wir hatten die gleichen Interessen, wir waren beide natürlich Star Wars Fans und Science Fiction Fans und liebten Dinosaurier und irgendwelche Monsterfiguren und so. Da findet man sich, ne? Weil doch sehr viele Jungs in dem Alter sich hauptsächlich für Fußball interessieren oder für ganz andere Sachen. Also unsere Hobbys waren da schon exzentrischer. Und wir haben uns gemeinsam Comic-Geschichten ausgedacht. Also wir liebten Comics, wir waren beide Comic-Fans und haben eben auch Comics gezeichnet oder auch gemeinsam Comics gezeichnet und sozusagen so selbstgemachte Comic-Hefte rausgebracht. Also das war ja ganz klassisch, wie man sich so findet und wie man sich gegenseitig Halt gibt.
Und hat gehalten, bis sogar noch zu Tokotronic-Zeiten.
Ganz genau, ganz genau.
Schon mehrfach erwähnt, aus dem Dachsbau, das Buch mit alphabetisch angelegten Miniaturen von Dirk von Lozo geschrieben, immer mit einem Begriff überschrieben, diese Kapitel, wir haben es schon gesagt, von ABBA bis Zeit, von Coca-Cola bis Yves, gemeint ist Yves Saint Laurent. Das sind wahre und realistische Episoden, aber auch ja, ganz magisch, fantastische Erzählungen. Da gibt es Tiere, da gibt es jede Menge Mischwesen und es sind Gedichte, also wirklich Lyrik. Oder sind das Lyrics, Songtexte? Mich gefragt, was ist der Unterschied?
Die kurzen lyrisch angeordneten Texte in dem Buch sind Lyrik. Das sind keine Songtexte. Wir haben extra darauf verzichtet, Songtexte abzudrucken, weil wir dachten, das ist ein bisschen, also ich in Abstimmung mit dem Verlag, weil wir dachten, das ist ein bisschen überflüssig. Die gibt es auch in den Alben und so. Manchmal habe ich sie in die Erzählung, in den Fließtext so ein bisschen reingewoben, weil es manchmal auch um die Entstehung der Songtexte geht oder um die Anlässe. Aber die kurzen Texte, poetischen Texte in dem Buch sind reine Lyrik.
Sie haben ein bisschen studiert, sage ich jetzt mal, zumindest was die richtige Universität angeht. Germanistik, Kunstgeschichte, Jura, Sie winken schon ab.
Kann man so oder so. Manche sagen so, manche sagen so.
Aber Selbststudium. Wie haben Sie sich mit Lyrik jetzt zum Beispiel auseinandergesetzt?
Na, ich war immer literaturbegeistert, ob Lyrik oder Prosa. Und das kommt sicherlich von meiner Mutter, denn meine Mutter ist eine unglaublich große Leserin. Die liest 3 Bücher pro Woche und wir tauschen uns auch darüber aus. Und also die liest alles. Wenn sie nichts zu lesen hätte, würde sie wahrscheinlich noch ein Kochbuch lesen. Und das war bei ihr schon immer so. Und das hat natürlich schon ein bisschen abgefärbt, weil sie auch tatsächlich viel von Literatur versteht. Also sie konnte mir auch immer viel gute Tipps geben und hat mich auch an Sachen herangeführt in einem jungen Alter, die jetzt nicht unbedingt Leseempfehlungen für das Alter sind.
Das heißt?
Ja, kann ich jetzt gar kein konkretes Beispiel geben, aber sie hat mir nichts vorenthalten in dem Sinne oder hat mir keine Bücher verboten, bis hin ins Pornografische oder sowas. Da gab es keine Beschränkungen und keine, also in der Hinsicht waren meine Eltern sehr, sehr liberal, auch was Filme anbelangt oder so.
Und warum war die Uni nichts für Sie?
Ich konnte mich da nicht zurechtfinden, ehrlich gesagt. Ich bewundere Leute, die akademische Karrieren gemacht haben und finde das auch wahnsinnig interessant. Liebe auch akademische Vorträge, höre mir das manchmal hobbymäßig zu Hause an. Man kann ja manchmal, kann sich da sowas im Internet angucken oder anhören. Ich war zu der Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, vollkommen orientierungslos. Ich hatte ja noch 18 Monate Zivildienst gemacht davor, die Schule, wollte eigentlich immer Musik machen. Ich habe kein Studienfach gefunden, was mich so richtig begeistert hätte.
Schauspiel war eine Idee.
Ja, Schauspiel wäre so am nächsten am Musikmachen dran gewesen. Fehlt mir aber leider das Talent.
Aber eine Aufnahmeprüfung haben Sie versucht?
Eine, ja.
Tokotronic hat sich immer wieder auch politisch positioniert beim Chemnitzer Festival. Wir bleiben viele bei der Unteilbar-Bewegung. Sie unterstützen Sea-Watch und Ärzte ohne Grenzen. Ist das dringlicher geworden für die Band?
Nein, eigentlich haben wir das von Anfang an gemacht, denn in Hamburg war die Musikszene immer schon sehr mit der Polit- und Diskursszene verknüpft. Daher kommt auch der etwas schreckliche Begriff Diskursrock oder der Begriff Hamburger Schule, der so ein bisschen auf die Frankfurter Schule anspielt. Und das gehörte eigentlich immer dazu. Ich erinnere mich, dass eines unserer ersten Konzerte schon eine Art Benefizkonzert war. Eines war sogar vor einem Gefängnis in, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wo das war, Rendsburg oder so, wo ein Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Radikal oder so inhaftiert war. Also das waren schon immer linke bis sehr linke Zusammenhänge, in denen man so auftrat. Teilweise nervt das auch, weil man sehr schnell vereinnahmt wird auch und es so einen Bekenntniszwang gibt und man manche Sachen vielleicht auch ja doch durchaus ein bisschen differenzierter betrachtet hat, schon damals als so die reine Lehre. Aber man muss es sagen, wir waren immer mit dieser linken Politik-Szenerie lose assoziiert. Und deshalb ist es für uns auch ganz klar, dass man Organisationen wie Pro Asyl unterstützt oder ich war jetzt unlängst Pate für die Aktionswochen gegen Antisemitismus der Amadeo-Antonio-Stiftung oder Sea-Watch, die Unteilbar-Bewegung und derlei mehr.
Zwei Dinge, die ich über Dirk von Lozo gelesen habe, die möchte ich noch klären. Das eine irritiert mich. Sie sollen einen Hass haben auf Fahrräder. Wieso das?
Es ist nicht ganz so einfach, wie es scheint. Ich habe ein Lied geschrieben am Anfang von Tokotronic, das wir immer noch spielen. Eines unserer bekanntesten Stücke ist, dieses Lied heißt Freiburg. Und das Lied beginnt mit der Zeile, ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse, Fahrrad, Fahrrad dieser Stadt. Also man müsste es präzisieren, wie mir scheint, und sagen, es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Fahrräder, sondern um die Fahrradfahrer, Fahrradfahrerinnen und gegen eine bestimmte Art von Konformismus und eine bestimmte Art von ausgestelltem, gleichzeitig irgendwie wohlfeilem ökologischen Bewusstsein, was wiederum andere Formen vom Denken oder zu denken verunmöglicht. Und das war die Idee dieses Hassliedes auf die Fahrradfahrer in Freiburg. Wer mal in Freiburg war, weiß, wovon ich spreche. Das möchte ich hier auch noch dazu sagen.
Wie bewegen Sie sich denn am liebsten durch die Stadt?
Mit dem Fahrrad.
Gut, okay, das beruhigt mich.
Nein, das stimmt nicht. Ich fahre gern Fahrrad, aber ich bin auch ein großer Autofahrer, wie ich zugeben muss. Weil das Auto ist ein Ort, an dem ich ganz ungeniert zu Musik mitsingen kann. Weil ich höre Musik fast nur noch im Auto oder beim Bügeln. Und bei beiden Tätigkeiten singe ich ungeniert laut mit und eigne mir so Songs von anderen Musikerinnen und Musikern an.
Und dann gestehen Sie in Ihrem Buch noch ein Laster, nämlich nicht mitsingen, sondern Selbstgespräche.
Ja, das stimmt. Selbstgespräche führe ich natürlich auch im Auto. Das ist auf dem Fahrrad schon deutlich schwieriger. Und also in der U-Bahn sollte man es gar nicht tun.
Wirklich laute Selbstgespräche.
Ja, das ist schon laut und vernehmlich, die Art, wie ich mit mir selber spreche. Es ist aber unauffälliger geworden, weil man bemerkt es heute bei vielen Leuten, wenn man jetzt so im Park spazieren geht, kommen einem sehr viele Leute entgegen, die mit sich selber sprechen oder vermeintlich mit sich selber sprechen, die haben aber dann so einen Knopf im Ohr und telefonieren. Das war anfangs sehr irritierend für mich, weil ich dachte, huch, das sind lauter Leute, die so wie ich nur laut denken können.
Aber was reden Sie da mit sich?
Ja, das sind einfach Gedanken, die ich mir mache, statt sie leise mit sich im Kopf sozusagen ablaufen zu lassen, spreche ich sie eben aus. Aber es gibt einen lustigen, ich glaube, es ist ein serbischer Witz, der sagt, die Selbstgespräche, das ist überhaupt kein Problem. Wenn die Stühle und Tische anfangen, mit Ihnen zu reden, dann sollten Sie sich in therapeutische Behandlung geben.
Dirk von Lotzow von der Band Tokotronic, ich danke Ihnen sehr für den Besuch hier im Studio auf Abstand.
Ich danke auch, war ein schönes Gespräch.
Und das Buch Aus dem Dachsbau ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, 180 Seiten, kosten 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.